Im Vergleich zu Einlingsschwangerschaften haben Frauen mit Mehrlingsschwangerschaften häufiger Beschwerden wie die Hyperemesis gravidarum. Das bedeutet Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft. Aber auch die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, die Präeklampsie, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, bis hin zu eklamptischen Anfällen, kann bei Mehrlingsschwangerschaften häufiger auftreten. Weil wir diese Risiken kennen, können wir diese Risikoschwangerschaften auch intensiver, eventuell auch interdisziplinär, am Universitätsklinikum der Charité betreuen.
Herzlich willkommen bei Geburt in der Charité, ein Podcast der Universitätsmedizin Berlin. Hier teilen unsere Ärztinnen und Hebammen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Rostin, Assistenzarzt an der Klinik für Geburtsmedizin der Charité. Wie immer werde ich diese Folge moderieren. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Bamberg. Er ist Oberarzt und Professor an der Charité und er ist Experte für das heutige Thema, nämlich Mehrlingsschwangerschaften. Herzlich willkommen, Herr Professor Bamberg.
Hallo, Herr Dr. Rostin.
Herr Professor Bamberg, Zwillinge und Mehrlinge sind ja ein absolutes Faszinosum und bringen ganz besondere Freuden mit sich. Zwillinge sind sich in der Regel sehr nah. Es ist noch einmal eine andere Beziehung als bei, in Anführungsstrichen, normalen Geschwistern. Und gerade eineiige Zwillinge sind sich sowohl optisch als auch vom Wesen her unglaublich ähnlich. Das sehen wir ja auch immer wieder in den Geburtsräumen und auf Station, wenn wir Zwillinge begrüßen dürfen. Zwillingsschwangerschaften gehen allerdings auf der anderen Seite auch häufig mit besonderen Belastungen einher. Es ist eben ein Sonderfall, der Regelfall ist der Einling. Und diese Belastungen und Besonderheiten lassen sich in der Regel sehr gut bewältigen, aber wir möchten sie in dieser Folge einmal adressieren. Fangen wir ganz grundsätzlich, ganz generell an. Können Sie einmal erklären, wie Zwillinge überhaupt entstehen? Und da gibt es ja dann auch wieder, wie bei so vielem, ganz viele verschiedene Fachbegriffe: Monozygot, Dizygot, Mono- oder Diamniot. Was heißt das alles und wie entstehen Zwillinge und Mehrlinge?
Bei den Zwillingsschwangerschaften wird generell eine eineiige oder auch monozygote von einer zweieiigen, dizygoten Zwillingsschwangerschaft unterschieden. Bei der zweieiigen, dizygoten Schwangerschaft werden zwei verschiedene Eizellen von zwei verschiedenen Spermien befruchtet. Das macht ungefähr zwei Drittel aller Zwillingsschwangerschaften aus. Jeder Fet, jeder Embryo hat seine eigene Plazenta und seine eigene Fruchthöhle. Wir nennen es Dicorial-Diamniot. Diese Kinder sind genetisch unterschiedlich und sie können auch unterschiedliche Geschlechter haben. Bei den eineiigen, monozygoten Zwillingsschwangerschaften wird eine Eizelle von einem Spermium befruchtet. Diese teilt sich dann und es werden zwei unabhängige Embryonen entwickelt. Diese haben die gleichen Gene und sie sind gleichgeschlechtlich. Bei den eineiigen Zwillingsschwangerschaften wird also die frühe Eizelle nochmal getrennt und dann hängt es davon ab, wann diese Trennung passiert. 20% trennen sich in den ersten 3 Tagen nach der Befruchtung. Diese sind Dicorial-Diamniot. Jeder Embryo hat seine eigene Fruchthülle und seine eigene Plazenta. In ungefähr 75% erfolgt die Trennung zwischen dem dritten und dem 9. Tag. Dann sind sie Monocorial-Diamniot. Sie sind eineiig. Sie teilen sich eine Plazenta. Ganz am seltensten kommen die monokorialen Monoamnioten-Zwillingsschwangerschaften vor. Die Trennung ist zwischen dem 9. und dem 13. Tag nach der Befruchtung. Nur etwa 1% sind monokorialen Monoamniot. Sie teilen sich den Mutterkuchen und auch die gleiche Fruchthöhle, sodass ihre Nabelschnüre fast immer umschlungen sind. In ganz seltenen Fällen, wenn die Trennung nach dem 13. Tag passiert, dann treten die sogenannten siamesischen oder Conjoined Twins auf. Da ist die Teilung unvollständig Und diese Kinder sind zum Beispiel mit dem Brustkorb oder mit dem Bauch aneinander gewachsen.
Gut, also das heißt, die meisten, so zwei Drittel aller Zwillinge, kommen aus zwei Eizellen, sind also dizygot. Und bei denjenigen, die eineiig sind, ist dann die Frage, wann teilt sich denn diese eine befruchtete Eizelle? Und daraus resultiert dann, was sie sich alles teilen, ob sie sich die Fruchthöhle, die Plazenta teilen oder ob sie in den seltensten Fällen sogar miteinander verwachsen sind. Wie häufig kommen denn Mehrlingsschwangerschaften so grundsätzlich überhaupt vor? Kann man da so Pi mal Daumen sagen, wie die Häufigkeitsverhältnisse sind?
Die Häufigkeit der natürlich entstandenen Mehrlingsschwangerschaften kann anhand der sogenannten Hellinschen Regel bestimmt werden. Demnach entstehen Zwillinge in einer Häufigkeit von 1 zu 85. Bei Drillingen 1 zu 85 hoch 2. Jedoch im Zeitalter der Reproduktionsmedizin ist diese Regel nicht mehr gültig. In Deutschland sind ungefähr 1,6% aller Geburten Mehrlingsgeburten und die häufigsten sind die Zwillingsgeburten. Das heißt, das ist eine Prävalenz von 1 zu 66. Und durch die Reproduktionsmedizin ist diese Tendenz eher steigend.
Verstehe. Also schon etwas eher Selteneres, aber auch etwas, was wir hier in der Klinik mit über 5000 Geburten jedes Jahr doch sehr regelmäßig sehen, Zwillingsgeburten und auch andere Mehrlingsgeburten. Und vielleicht hier noch ganz kurz zur Erklärung, wieso kommt es nach reproduktionsmedizinischen Eingriffen oder nach IVF eher zu Mehrlingen? Das hängt etwas damit zusammen, dass manchmal mehr als ein Embryo übertragen wird oder aber, dass sich das eine Embryo, was übertragen wird, noch einmal teilt und dass in diesem Zusammenhang etwas wahrscheinlicher ist, dass es sich noch etwas teilt. Dann kommen wir jetzt zum Sprechstundenalltag sozusagen, nämlich mit der Frage, was es denn Besonderes gibt bei Mehrlingsschwangerschaften in der Betreuung, in den Kontrollen, die haben ja durchaus etwas mehr Termine. Wie gestaltet sich das? Kann man das ungefähr zusammenfassen, so die Betreuung über die Dauer einer Mehrlingsschwangerschaft hinweg?
Ja, vielen Dank, Augustin, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Am Anfang der Schwangerschaft, im ersten Trimenon, ist die Bestimmung der Eihautverhältnisse, die Chorionizität und die Amniozität, also Plazenta und Eihautverhältnisse, wichtig. Und das machen wir im ersten Trimenon spätestens bis 13 plus 6 Schwangerschaftswochen. Am besten sollte es fotodokumentiert werden und im Mutterpass auch eingelegt werden. Das Labeling, das bedeutet, welcher Zwilling ist Nummer 1 und Nummer 2, sollte auch früh erfolgen. Wir können sagen links oder rechts, oben oder unten. Weil wir im Verlauf auch immer wieder den gleichen Zwilling longitudinal die Wachstumskurve und die Fruchtwasserverhältnisse evaluieren möchten. Führend heißt nicht, er ist der Zwilling A, sondern führend heißt, das ist der Zwilling, der zum Zeitpunkt der Untersuchung näher am inneren Muttermund liegt. Bei einer dichorealen Zwillingsschwangerschaft, dichoreal heißt auch diamniot, zwei eigene Plazenten, zwei eigene Fruchthöhlen, sollten wir ein Ersttrimester-Screening machen und dann ein Zweitrimester-Screening um die 20. Schwangerschaftswoche zum Fehlbildungsausschluss und danach alle 4 Wochen ein Ultraschall-Monitoring bezüglich der Fruchtwassermenge, des Wachstums und der Durchblutungsverhältnisse. Die monochorealen Zwillinge sind deutlich betreuungsintensiver. Monochoreal heißt ja, sie teilen sich einen Mutterkuchen. Und dadurch gibt es Gefäßverbindungen zwischen den beiden Plazentaanteilen. Wir wollen also das Ersttrimester-Screening machen, 11 bis 13 plus 6 Schwangerschaftswochen. Und danach schon mit 16 Wochen alle 2 Wochen ein Ultraschall-Monitoring bezüglich Wachstumsverlauf, Fruchtwassermenge, Durchblutungsverhältnisse, Harnblasenfüllung. Ich möchte gerne nochmal einen Punkt machen zu der Zygotie, also der Eineigkeit, und der Chorionizität bezüglich der Eihautverhältnisse. Wir können im Ultraschall nichts über die Zygotie sagen, wir können aber etwas über die Eihautverhältnisse, die dichoreal oder die monochorealen Verhältnisse sagen. Wenn ich 100 Zwillingsschwangerschaften untersuche, sind 80% dichoreal. Und die sind in 90% auch dizygot, also zweieich. 20% sind monokorial und die sind praktisch immer monozygot.
Gut, jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es bei Mehrlingsschwangerschaften doch wesentlich mehr Kontrollen gibt, gerade bei monokorialen Zwillingen oder monokorialen Mehrlingsschwangerschaften. Wieso macht man denn da überhaupt mehr Kontrollen und welche Risiken sind bei Mehrlingsschwangerschaften etwas häufiger als bei Einlingsschwangerschaften? Oder gibt es vielleicht bei Mehrlingsschwangerschaften, die es bei Einlingsschwangerschaften gar nicht gibt?
Im Vergleich zu Einlingsschwangerschaften haben Frauen mit Mehrlingsschwangerschaften häufiger Beschwerden wie die Hyperemesis gravidarum. Das bedeutet Übelkeit, Unterbrechen in der Frühschwangerschaft. Aber auch die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, die Präeklampsie, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, bis hin zu eklamptischen Anfällen, kann bei Mehrlingsschwangerschaften häufiger auftreten. Für uns ganz wichtig ist die Frühgeburtlichkeit, die vorzeitige Wehen und der Verkürzung des Muttermundes. Das ist bei Mehrlingsschwangerschaften deutlich häufiger. Aber auch Fehlgeburten, intrauterine Fruchttode, die Plazenta-Insuffizienz, das heißt, dass die Kinder oder ein Kind nicht richtig wächst im Mutterleib, die Mangelversorgung über die Plazenta, die Wachstumsrestriktion, aber auch die Plazenta praevia totalis, wo sich ein Mutterkuchen vor den inneren Muttermund angesiedelt hat und keine vaginale Geburt möglich ist. Weil wir diese Risiken kennen, können wir diese Risikoschwangerschaften auch intensiver, eventuell auch interdisziplinär, am Universitätsklinikum der Charité betreuen.
Heißt, es gibt schon gesteigerte Risiken bei Mehrlingsschwangerschaften. Man kann sich ja auch vorstellen, dass es auch für den Körper der Frau eine doppelte Belastung ist oder eine mehrfache Belastung ist. Aber wenn man sie gut erkennt, dann kann man eben entsprechend das Management auch anpassen. Und dazu sollte man sich bei Mehrlingsschwangerschaften entsprechend an einem Zentrum anbinden oder anbinden lassen, das genau in diesem Feld die entsprechende Expertise mitbringt. Ganz besonders bei den Monoamnioten. Zwillingen, also bei denjenigen, die sich eine Fruchthöhle teilen. Jetzt waren Sie ja vorhin schon kurz darauf eingegangen, dass es auch noch bei den Monokorialen, also bei den Zwillingen oder bei den Mehrlingen, die sich eine Plazenta teilen, bei diesen Zwillingen auch noch zusätzliche Risiken gibt. Können Sie darauf nochmal eingehen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil gerade die monokorialen Zwillingsschwangerschaften nur spezielle Risiken aufweisen durch diese gemeinsame Plazenta. Wir wissen, dass die Fehlbildungsrate 2- bis 3-fach höher ist im Vergleich zu Einlingsschwangerschaften. Außerdem wissen wir, dass das Fehlgeburtsrisiko höher ist. Wir wissen, dass bei den Monoamniotenzwillingen, also in einer gemeinsamen Fruchthöhle, die Nabelschnur umschlungen sind, verknotet sind. Das Zwillingstransfusionssyndrom tritt bei 10-15% aller monokorealen Zwillingsschwangerschaften auf. 5% der monokorealen Zwillingsschwangerschaften entwickeln das sogenannte Twin-Anemia-Polyzytämie-Sequenz, wo der eine Zwilling eine Blutarmut hat und der andere Zwilling ein zu dickes Blut. Alles durch die eine gemeinsame Plazenta.
Jetzt relativ viele Fachbegriffe. Vielleicht kann man zusammenfassend doch einmal sagen, eine geteilte Plazenta bringt einfach mehr Risiken in puncto Blutaustausch mit sich. Und da können dann eben Krankheitsbilder daraus resultieren. Jetzt gibt es ja gerade bei dem einen Krankheitsbild, was Sie angesprochen haben, das sogenannte fetofetale Transfusionssyndrom, auch Möglichkeiten, da einzugreifen. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Das fetofetale Transfusionssyndrom oder auch Zwillingstransfusionssyndrom genannt, entsteht nur bei monokorealen Zwillingen und dann auch nur bei etwa 10-15% der Schwangeren. Bei diesen 10-15% der Fälle kommt es zu einer Disbalance des Blutaustausches zwischen den beiden Zwillingen. Der eine Zwilling pumpt Blut über Gefäßverbindungen auf der Plazentaoberfläche zu dem Co-Zwilling. Der eine Zwilling hat zu viel Blut, der andere Zwilling hat zu wenig Blut. Es ist wichtig zu wissen, dass die Frauen eventuell spüren, dass sie einen großen und harten Bauch bekommen, weil der eine Zwilling ist der Empfängerzwilling. Dieser Zwilling hat ein deutlich vermehrtes Fruchtwasserdepot. Im Vergleich zu dem Spenderzwilling, der gar kein oder ganz wenig Fruchtwasser hat. Der Empfängerzwilling hat eine verstärkte Nierendurchblutung und dadurch eine verstärkte Fruchtwasserproduktion. Wenn Sie also merken, dass bei einer monochorealen Zwillingsschwangerschaft Ihr Bauch schnell wächst, dann hat es eventuell nicht mit dem Wachsen der Kinder zu tun, sondern das kann ein Zeichen sein für ein Zwillingstransfusionssyndrom und die Diagnose wird per Ultraschall gestellt. Deswegen macht es Sinn, sofort zu einer Ärztin, zu einem Arzt zu gehen und die Ultraschallkontrolle durchführen zu lassen. Die Therapie der Wahl des schweren Zwillingstransfusionssyndroms ist die fetoskopische Lasertherapie, die wir hier an der Charité auch anbieten. Dabei wird unter Ultraschallsicht ein Fetoskop, ein Rohr mit einer Kamera in die Fruchthülle des Empfängerzwillings gebracht. Wir spiegeln, wir gucken uns die Plazenta-Oberfläche an und suchen die Gefäßverbindungen, die zwischen dem Spender und dem Empfängerzwilling vorliegen. Diese werden dann mit einem Laser verödet. Das ist die einzige kurative Therapie.
Verstehe. Ich würde an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es natürlich auch ganz, ganz viele unkomplizierte Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaften gibt. Aber selbst falls bei einer monochorealen Zwillingsschwangerschaft Komplikationen, wie zum Beispiel das Transfusionssyndrom, auftreten, dann kann man eben gerade an Zentren sogar etwas machen. Jetzt bleiben wir mal bei den komplikationslosen Schwangerschaften und gehen einen Schritt weiter, nämlich Richtung Geburt. Was gibt es denn im Rahmen der Geburtsplanung bei Mehrlingsschwangerschaften zu beachten? Muss das immer ein Kaiserschnitt sein? Wie früh oder spät sollte man das anstreben? Was sind da die Besonderheiten?
Bezüglich des Geburtstermins kann man sagen, dass die unkomplizierte dikoriale Gemini-Schwangerschaft zwischen 37 plus 0 und 38 plus 0 Schwangerschaftswochen beendet werden sollte. Bei den monochoreal-Diamnioten-Zwillingen ist es eine Woche früher, zwischen 36.0 und 37.0 Schwangerschaftswochen. Bei den monochoreal-Monoamnioten, das war ja eine gemeinsame Plazenta und keine Trennwand dazwischen, also eine gemeinsame Fruchthöhle, da soll der geplante Kaiserschnitt schon mit 32 plus 4 Schwangerschaftswochen durchgeführt werden. Letztendlich ist bei den dikorealen und bei den monochoreal-Diamnioten-Zwillingen immer die Frage, ob es eine vaginale Geburt oder ein geplanter Kaiserschnitt werden wird. Diese Entscheidungen sind sehr individuell von den Paaren. Es geht darum, wie ist mein individuelles Sicherheitsbedürfnis, aber auch, wie sind die Umstände. Es müssen mindestens 32 Schwangerschaftswochen erreicht sein. Der führende Zwilling soll in Schädellage liegen. Die Schätzgewichte sollen ähnlich sein, also ein konkordantes Wachstum. Die Durchblutungsverhältnisse sollten bei beiden Zwillingen unauffällig sein. Bei Drillingen wird in der Regel der geplante Kaiserschnitt empfohlen.
Also hier kann man vielleicht zusammenfassen, die Mehrheit aller Zwillingsgeburten könnten zumindest vaginal erfolgen, wenn die Paare und die Frauen das wünschen, gerade bei den Diamniot, die Chorealen, also denjenigen, die sich nicht eine Plazenta teilen und auch nicht eine Fruchthöhle teilen. Jetzt gibt es ja bei vaginalen Zwillingsgeburten noch die Besonderheit, dass nachdem das eine Kind schon geboren ist, danach noch ein zweites kommt. Wie muss man sich denn diese Zwischenzeit vorstellen? Das gibt es ja sonst bei Geburten nicht. Was wird da gemacht? Worauf müssen die Frauen und die Paare in diesem Zeitfenster vorbereitet sein?
Bei vaginalen Zwillingsgeburten ist unser geburtshilfliches Team größer. Das heißt, wir haben mindestens zwei Ärzte, ein Oberarzt und eine Oberärztin ist immer mit dabei und auch zwei Hebammen. Nach der Geburt des ersten Zwillings sollte die Geburt des zweiten Zwillings in den nächsten 30 Minuten erfolgen. Wir gucken mit dem Ultraschall in dem Geburtsraum, wie sich der zweite Zwilling positioniert hat. Liegt er in einer Längslage? Ist der Kopf unten? Ist der Po unten? Wie sind die Herztöne? Wir gucken das mit der CTG-Überwachung. Eventuell brauchen wir mehr Wehen. Das können wir durch einen Wehentropf erreichen. Selten gibt es aber auch Auffälligkeiten, Lageanomalien. Der zweite Zwilling positioniert sich falsch, in einer Querlage, einer geburtsunmöglichen Lage. Die Herztöne des zweiten Zwillings sind nicht mehr in Ordnung, sie sind pathologisch. Wir müssen sofort intervenieren. Das Risiko, einen Kaiserschnitt beim zweiten Zwilling zu machen, ist ungefähr 3-4%.
Also, nachdem das erste Kind geboren wurde, wird ärztlich ein Ultraschall durchgeführt. Wir schauen uns nochmal die Position des zweiten Zwillings an. Meistens rutscht er sich ja gut zurecht. Dann kann die Geburt so weitergehen. Eventuell gibt es etwas Wehenunterstützung. Und dann ist eben auf diesen Zeitraum 20-30 Minuten ungefähr zu achten. Wir adjustieren die CTG-Knöpfe oder den einen CTG-Knopf dann noch einmal. Der andere kann ja dann weggenommen werden. Wir haben ja dann nur noch einmal Herztöne und dann ist es in aller Regel so, dass auch der zweite Zwilling gut geboren werden kann und wir haben entsprechend, weil es ja dann doch schon etwas Besonderes ist, ein etwas größeres Team und nehmen uns auch dann die Expertinnen und Experten auf oberärztlicher Ebene und auch auf Hebammenebene dazu. Dann sind wir damit schon am Ende dieser Folge und wie immer ist hier die letzte Frage, was möchten Sie denn eventuell noch ganz persönlich zum Thema Mehrlinge, aber auch sonst ganz generell zum Thema Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett mitgeben?
Mehrlingsschwangerschaften sind Risikoschwangerschaften und Mehrlingsgeburten sind auch Risikogeburten. Ich habe versucht zu zeigen, dass gerade die monokorealen Zwillingsschwangerschaften deutlich mehr Komplikationen haben können im Vergleich zu den dikorealen Zwillingsschwangerschaften. Aber wir haben jetzt auch seit Ende 2023 bei uns an der Charité die Möglichkeit, das schwere Zwillingstransfusionssyndrom mittels Lasertherapie zu behandeln und ein gutes Outcome zu erreichen. Mehrlingsschwangerschaften benötigen eine intensivere Überwachung als Einlingsschwangerschaften. Falls Komplikationen eintreten, sollten sie an einem Perinatalzentrum betreut werden. Die Geburtsmedizin der Charité hat eine große Erfahrung in der Betreuung von diesen Schwangerschaften. Und ich als Experte für Mehrlingsschwangerschaften stehe Ihnen gerne bei komplizierten und unkomplizierten Verläufen zur Verfügung.